Am Abend des 19. Juni 2020, ein Freitag, steigt an einem Flugplatz bei Wien ein Mann aus einem Taxi. Er trägt Freizeitkleidung und hat leichtes Gepäck dabei.
Der Flugplatz liegt bei Bad Vöslau, knapp eine halbe Stunde von der Hauptstadt entfernt. Er wirkt relativ verlassen an diesem Abend. Auf dem Rollfeld wartet ein kleines Flugzeug, eine zweistrahlige Cessna mit 4 Sitzen.
Der Mann mit dem Gepäck wird schon bald auf Fahndungsplakaten auf der ganzen Welt zu sehen sein.
Jan Masalek, der wird international gesucht. Es gibt einen internationalen Suchungsbefehl.
Einen Tag zuvor ist der Bilanzskandal bei Wirecard aufgeflogen.
Es ist der mutmaßlich größte Betrugsfall in Deutschland seit 1945.
Noch herrscht allgemeines Chaos, aber es wird nicht lange dauern, bis Jan Masalek als einer der Hauptverdächtigen des Milliardenbetrugs in den Fokus der Behörden rückt. Sein Chef Markus Braun wird wenige Wochen später festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Für Jan Masalek entscheidet sich an diesem Abend an dem kleinen Flugplatz bei Wien alles.
Masalek trägt eine beachtliche Menge Bargeld bei sich, mindestens 7.920 Euro. Damit will er den Flug in bar bezahlen, bloß keine Spuren hinterlassen.
Auf dem Weg zur Maschine wird Masalek dann plötzlich von Polizisten aufgehalten. Die Beamten führen eine Kontrolle durch. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn Flugzeuge von hier die EU verlassen wollen.
Eigentlich ist Jan Masalek ja ein Adrenalin-Junkie. Jemand, der das Risiko liebt, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Aber bei dieser Kontrolle dürfte er vielleicht ausnahmsweise doch nervös gewesen sein. Wenn er jetzt nicht abfliegen darf, dann ist sein Leben in Freiheit vermutlich vorbei.
Wir wissen nicht, wie die Kontrolle abläuft. Ob einer der Beamten den Wirecard-Manager erkennt. Einen Haftbefehl gegen ihn gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Am Ende bekommt Masalek grünes Licht.
Um 8:03 hebt die kleine Maschine ab, in Richtung Minsk in Belarus. Und dort verliert sich die Spur von Jan Masalek. Bis jetzt.
Wir können nachzeichnen, dass Jan, nachdem er nach Belarus geflogen ist, sofort nach Moskau geht und sich dort die Identität eines Priesters kapert.
Masalek, der zu dem Zeitpunkt wohl schon seit Jahren für russische Geheimdienste arbeitet, sucht Zuflucht im Reich von Wladimir Putin. Aber damit endet die Geschichte noch nicht.
Und wenn man sich das dann nochmal vergegenwärtigt, dass er offenbar aus dem Versteck heraus, aus dem Exil heraus weitermacht mit seinen Aktionen, also sich wirklich engagiert und einbringt als ja, mutmaßlicher Helfer der russischen Geheimdienste dort. Das zeigt schon, dass es natürlich auf der einen Seite eine ja, sehr illustre Story ist, aber dass dieser Mann durchaus auch gefährlich ist.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Tobias Holub vom Standard.
In dieser Serie von Inside Austria erzählen wir die Geschichte eines Österreichers, der zum russischen Spion geworden ist. Wir rekonstruieren seine Flucht nach Moskau und zeigen, wie er danach offenbar aufsteigt, an die Spitze eines Agentenrings. Und wie er womöglich sogar bereit wäre, über Leichen zu gehen.
Das ist Folge 3, Putins Werkzeug.
Ja, wir haben uns natürlich schon, also beschäftigen uns schon lange mit diesem Thema und haben immer wieder versucht, Spuren zu finden zu ihm.
Das ist unser Kollege Roman Lehberger vom Spiegel. Die Frage, wo Jan Masalek ist, die beschäftigt ihn, so wie viele Investigativjournalisten, schon ziemlich lange. Aber jetzt sind er und seine Kollegen tatsächlich auf neue Spuren gestoßen und auf eine weitere unglaubliche Geschichte.
Am späten Abend des 19. Juni 2020 landet Jan Masalek also mit der kleinen Privatmaschine in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Dort holt ihn offenbar ein Auto ab. Damit geht es weiter, mehrere Stunden, bis ins Grenzgebiet zu Russland.
Organisiert wurde diese Fahrt offenbar über einen alten Bekannten von Jan Masalek, seinen russischen Freund und Türöffner in die Welt der Geheimdienste Stanislav Bitlinski, kurz Stas. Ein Bekannter von Stas soll ein Team für den Transport zusammengestellt haben. Kurz vor der Grenze soll Masalek aus dem Wagen gestiegen sein. Das berichten später Zeugen. Er und seine Helfer laufen in der Dunkelheit durch ein kleines Waldstück. Sie wollen vermeiden, dass Masalek bei der Einreise nach Russland nachvollziehbare Daten hinterlässt. Auf der anderen Seite der Grenze wartet wieder ein Auto und fährt mit ihm weiter durch die Nacht.
Marschalek hat es geschafft. Er ist angekommen im Reich jener Menschen, für die er nun schon seit Jahren arbeitet.
Das ist eigentlich inzwischen klar, dass er im Sommer 2020 über Belarus nach Russland geflohen ist, nach Moskau.
Damals ist es nicht allen klar. In Deutschland macht zu dieser Zeit das Gerücht die Runde, Jan Marschalek sei auf den Philippinen. Eine falsche Fährte, die er vorher selbst gelegt hat. In Wahrheit ist er längst in Russland angekommen. Als 3 Tage nach seinem Abflug aus Österreich ein internationaler Haftbefehl gegen Marschalek ausgestellt wird, ist er bereits untergetaucht, verschwunden.
In Moskau braucht der flüchtige Wirecard-Manager zunächst mal neue Papiere. Ein Pass wird für ihn beantragt, und zwar mit den Daten eines Mannes, der selbst in Russland lebt.
Das ist die hohe Schule des Geheimdienstwesens. Man erfindet nicht einfach eine Identität oder man nimmt sich nicht einfach einen gefälschten Pass, sondern man steigt in ein existierendes Leben ein, übernimmt dessen Papierspur.
So erklärt es unser Kollege Fidelius Schmidt vom Spiegel. Jan Marschalek kapert eine bestehende Identität.
Das heißt, niemand kann sagen, huch, das ist ein völlig neues Ding. Wie kann es sein, dass einer mit 42 zum ersten Mal hier einen digitalen Fußabdruck hinterlässt?
Der Mann, dessen Identität Jan Marschalek übernehmen soll, heißt Konstantin Bajasow und ist ein russisch-orthodoxer Priester.
Es dauert ein paar Wochen, bis Bajasows Pass überarbeitet ist. Solange wartet Jan Marschalek wohl in Moskau. Am 5. September 2020 wird dann Bajasows Passakte geändert und sein Pass neu ausgestellt.
Diesen Pass haben wir, der zeigt zweifelsfrei Jan Marschalek.
Über einen Leak haben unsere Kollegen Zugang zu der gesamten Passakte bekommen. Das Foto auf dem Reisepass wurde ausgetauscht. Die Daten sind die des Priesters. Dem Antrag liegen insgesamt 4 Passfotos bei. 3 vom Priester und 1 von Jan Marschalek. Der Priester hat auf den Bildern dunkles, volles Haar, Jan Marschalek eine Glatze. Abgesehen davon sehen sich die beiden durchaus ähnlich. Der Bart, die Gesichtsform, der leicht grimmige Blick.
Man sieht das mit Gesichtserkennungssoftware. Also wenn man das Internet durchsucht nach Personen, die Marschalek ähnlich sehen, taucht er da als Topscorer auf, dieser Priester. Also er ist unter den, ich glaube, 10, vielleicht sogar 5 Personen, die Marschalek am ähnlichsten sehen.
Und laut unserem Kollegen Roman Leberger sind die beiden auch fast gleich alt. Ihre Geburtsdaten liegen nur 20 Monate auseinander. Was man in der Passakte außerdem noch findet, sind Kontaktdaten.
Also es gibt da einen Passantrag und da muss man eben Kontaktdetails einfügen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter. Und da hat Marschalek nicht selbst irgendwelche Daten hinterlegt, sondern die Daten, die dort zu sehen sind, gehören einer Mitarbeiterin von diesem Stanislav Petlinski, einer Fahrerin bzw. ehemaligen Fahrerin von Petlinski, seinem russischen Kumpel.
Wieder mal Jan Marschaleks Freund Petlinski. Und dessen Mitarbeiterin hilft Jan Marschalek offenbar nicht nur, seinen neuen Pass zu beantragen. Sie ist es wohl auch, die den Reisepass Anfang September dann in einem Büro der Moskauer Meldebehörden abholt.
Und dann kann man nachvollziehen anhand von Handydaten, also an diese Daten kommt man in Russland relativ einfach, Standortdaten und Verbindungsdaten. Anhand dieser Daten von dieser Fahrerin bzw. Helferin sieht man dann, dass sie kurz nachdem der Pass abgeholt wird, von Moskau in Richtung Krim fährt.
Der Weg von Moskau bis auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim beträgt etwa 1500 Kilometer. Die Frau hat einen Minibus gemietet. Mit an Bord sind mutmaßlich auch Stanislav Petlinski und Jan Marschalek.
Am Abend des 8. September lockt sich das Handy der Fahrerin in Sewastopol auf der Krim ein. Am nächsten Morgen bestellt sie laut Telefondaten mehrere Taxis und klappert Hotels ab. Wellness-Hotels, um genau zu sein. Davon gibt es an der Südküste der Krim so einige.
Und in einer dieser Wellness-Hotels wird schließlich Jan Marschaleks neuer Reisepass als Konstantin Bajasow eingescannt.
Das Ganze läuft laut unserem Kollegen Fidelius Schmidt so ab. Marschalek checkt offenbar in eine der Übernachtungsmöglichkeiten ein. Er legt seinen neuen Pass vor. Ein Mitarbeiter scannt ihn ein. Und dieser Scan, der liegt auch unseren Kollegen vor. Deshalb sind sie auch so sicher, dass der Pass keine falsche Fährte ist, sondern dass Marschalek ihn tatsächlich benutzt hat.
Die Fluchttruppe bleibt dann noch ein paar Tage auf der Krim. Stanislav Petlinski chartert für den 12. September einen Privatjet zurück nach Moskau. Doch den Flug tritt er nicht an, sondern reist erst einen Tag später zurück. Und die Spur von Jan Marschalek, die verliert sich.
Wir sind
Eine orthodoxe Kirche mit weißen Mauern und blauen Türmchen in der russischen Stadt Lipezk, rund 375 Kilometer südöstlich von Moskau. Hier hält der Priester Konstantin Bajasow eine Messe ab. Auf einem Video der russischen Investigativplattform The Insider erkennt man einen Mann in langem Priestergewand mit kurzen, dunklen Haaren und Vollbart. Er sieht wirklich ein bisschen aus wie Jan Marschalek.
Weiß dieser Priester, dass sein Pass von einem der meistgesuchten Männer der Welt benutzt wird? Wir konnten die Telefonnummer von Konstantin Bajasow herausfinden. Unsere Kollegen vom ZDF, mit denen wir für diese Recherche zusammengearbeitet haben, rufen aus Deutschland bei ihm an.
Hallo.
Konstantin Bajasow geht tatsächlich ran.
Ja, хотел бы с вами поговорить по делу австрийского бизнесмена Яна Маршалека.
Ich möchte mit Ihnen über den Fall eines österreichischen Geschäftsmannes, Jan Marschalek, sprechen. Ist Ihnen diese Person, der Geschäftsmann Jan Marschalek, bekannt?
Businessman Jan Marschalek.
Der Priester legt sofort auf, als er den Namen Jan Marschalek hört.
Der Kollege versucht es nochmal.
Diesmal geht der Anrufbeantworter ran. Ein letzter Versuch.
Hallo.
Hallo, da.
Bajasow nimmt wieder ab. Er sagt:
Ich kann nicht mit Ihnen reden, wirklich nicht.
Hallo.
Auf die Frage, ob er Jan Marschalek kennt, will er nicht antworten. Aber er wirkt auch nicht sonderlich überrascht, eher ein bisschen genervt, so als wären wir nicht die Ersten, die anrufen. Dann legt Konstantin Bajasow wieder auf.
Ich würde davon ausgehen, dass der dafür bezahlt wurde oder es tun musste in irgendeiner Form der Loyalität.
Unser Kollege Fidelius Schmidt ist ziemlich sicher, dass der Priester weiß, dass sein Pass benutzt wird. Ob er Jan Marschalek seine Identität freiwillig zur Verfügung stellt oder dazu gebracht wurde, das wissen wir nicht. Aber er ist offenbar nicht der Einzige, dessen Namen der flüchtige Wirecard-Manager nutzt.
Ein halbes Jahr, nachdem sich Marschaleks Spur auf der Krim verliert, taucht ein neuer Hinweis auf. In Moskau, in einem Apartment im Westen der Stadt. Es liegt in einem Luxuskomplex und lässt sich Marschaleks russischem Freund Petlinski zuordnen.
In diese Wohnung wird Ende Januar 2021 eine Krankenschwester bestellt. Sie nimmt einem Mann Blut ab, das anschließend im Labor untersucht wird. Der Mann heißt angeblich Alexander Schmid. In Wirklichkeit handelt es sich wohl um Jan Marschalek.
Das lässt sich aus zahlreichen Auffälligkeiten schließen. Zum Beispiel ist es so, dass keine Person mit diesem Namen und dem angegebenen Geburtsdatum in Russland existiert. Und die Passnummer, die beim Bluttest verwendet wird, die führt zu der Assistentin von Petlinski, die Marschalek ja schon mit dem Pass des Priesters geholfen hat.
Marschalek lässt in Petlinskis Wohnung vermutlich noch zweimal einen Bluttest durchführen, wieder unter anderem Namen.
Ich stelle mir das so vor, dass er dort nicht einfach so ohne Probleme ins Krankenhaus gehen kann. Vielleicht war es auch einfach nur eine Luxusvorzugsbehandlung. Jedenfalls gehen wir davon aus, dass er in dieser Wohnung von seinem Kumpel Stanislav Petlinski mehrfach war über die Jahre. Zuletzt, wie wir das nachvollziehen konnten, im Februar 2022, also vor 2 Jahren.
Diese Information hat unser Kollege Roman Leberger wieder aus einem Leak. Und zwar aus der Kundendatei eines russischen Labordienstleisters. Der Dienstleister, bei dem Marschalek offenbar sein Blut hat testen lassen. Man findet die Datei mit den Ergebnissen sogar im Internet.
Und da kann man eben nachvollziehen, dass Pässe, Identitäten, die er mutmaßlich nutzt oder genutzt hat in der Vergangenheit, dass die angegeben wurden bei diesen Bluttests. Also es ist wirklich irre. Da kam dann eine Krankenschwester in dieses Apartment, hat ihm offenbar mehrfach Blut abgenommen und dann kann man über dieses Leak nachvollziehen, seine kompletten Blutergebnisse. Er hat sich einmal auf Syphilis testen lassen.
Und einmal auch auf HIV.
Beides negativ. Er hat offenbar ein bisschen Eisenmangel. Also wir haben plötzlich sehr intime Kenntnisse über ihn.
Und man kann vielleicht ein bisschen mutmaßen, dass er sich in seinem Alltag in Moskau auf jeden Fall nicht langweilt.
Aber hey, immerhin achtet er auf seine Gesundheit. Was aber in jedem Fall sicher ist, Marschaleks Flucht bis auf die Krim, der neue Pass, sein Leben in Russland, all das wäre wohl nicht möglich ohne die Unterstützung von Nachrichtendiensten und Behörden in Russland.
Und ganz offensichtlich sucht Jan Marsalek nach seiner Flucht nach einem Weg, um sich bei seinen russischen Beschützern zu revanchieren. Erinnern Sie sich noch an den Agentenring, über den wir ganz am Anfang der ersten Folge gesprochen haben? Die Voranhörung im Old Bailey-Gerichtssaal in London an einem regnerischen Tag im Oktober 2023.
Dort wurden nochmal die Vorwürfe generell und die Anklage verlesen.
Die Beschuldigten, drei Männer und zwei Frauen mit bulgarischer Staatsbürgerschaft, sind per Video aus verschiedenen Gefängnissen zugeschaltet. Ein sechster Verdächtiger wurde erst vor wenigen Wochen festgenommen.
Die Ermittler sind überzeugt davon, dass diese bulgarischen Beschuldigten eben im Auftrag Marsaleks, der wiederum im Auftrag russischer Geheimdienste gehandelt haben soll, Leute observiert und ausspioniert haben sollen. Und zwar über mehrere Jahre, mindestens 2 Jahre.
Ganz konkret geht es um den Zeitraum zwischen dem 30. August 2020 und dem 8. Februar 2023. Marsaleks mutmaßlicher Aufstieg als Auftraggeber eines Spionagerings beginnt also offenbar unmittelbar nach seiner Flucht.
Und es gibt offensichtlich jede Menge Beweismaterial, was das angeht. Als ich da im Gerichtssaal war, wurde das nochmal thematisiert, was es insgesamt an Belegen gibt. Also es gibt ca. 80.000 Chat-Nachrichten, offenbar zwischen Marsalek und dem Anführer dieser Gruppe.
Der mutmaßliche Anführer ist ein bulgarischer Geschäftsmann und Überwachungsspezialist, den Marsalek noch aus Wirecard-Zeiten kennt. Aus früheren E-Mails der beiden ist erkennbar, dass der Bulgare Marsalek schon vor Jahren mal besonders abhörsichere Handys beschaffte, bei denen niemand mithören kann. Er und die anderen 5 Beschuldigten haben alle in Großbritannien gelebt.
Dorthin soll Marsalek ihnen aus dem Exil in Russland Aufträge geschickt haben, und zwar via Telegram. Anweisungen, Personen auf der Fahndungsliste des Kreml auszuspähen und quer durch Europa zu verfolgen.
Es gibt jede Menge Reisebewegungen dieser Leute, also dass man offenbar nachvollziehen kann, wann sie wo, wem hinterhergeflogen sind.
Am Ende ging es vermutlich darum, die Zielpersonen zu kidnappen oder sogar zu beseitigen. Aber bevor es dazu kommen konnte, wurde die Gruppe festgenommen.
Wie genau die Spionageabwehr in Großbritannien auf die Gruppe aufmerksam wurde, ist nicht bekannt. Die Aktion war aber ein Volltreffer.
Es wurde jede Menge Überwachungsmaterial bei diesen Beschuldigten gefunden, also IT-Material zur Überwachung, aber auch Verkleidungsstücke, also Kleidung mit der Aufschrift mehrerer journalistischer Fernsehkanäle.
Kanäle wie Discovery Channel oder National Geographic zum Beispiel.
Die Ermittler gehen eben davon aus, dass Beschuldigte sich teilweise als Journalisten ausgegeben und verkleidet haben bei ihren Überwachungs- und Spionageaktionen. Also es ist echt eine ziemlich irre Story, wenn man irgendwie denkt, dass diese Marsalek-Geschichte nicht mehr irrer werden kann. Das ist es ja sowieso schon durch Wirecard und den Zusammenbruch und alles, was dann im Anschluss rauskam.
Aber bei Jan Marsalek geht es offenbar immer noch ein bisschen irrer. Als wäre es nicht verrückt genug, dass der Vorstand eines riesigen deutschen Finanzkonzerns über Jahre heimlich für Moskau spioniert.
Und wenn man sich das dann in London nochmal vergegenwärtigt, dass er offenbar aus dem Versteck heraus, aus dem Exil heraus weitermacht mit seinen Aktionen, also sich wirklich engagiert und einbringt als ja, mutmaßlicher Helfer der russischen Geheimdienste dort. Das zeigt schon, dass es natürlich auf der einen Seite eine ja, sehr illustre Story ist, aber dass dieser Mann durchaus auch gefährlich ist.
Bis hierhin klang die Agentengeschichte des Jan Marsalek ja vor allem ziemlich skurril. Die Affäre mit der Russin, der Syrien-Trip, die Villa ausgestattet mit Gasmasken und Krankenhausbetten, die Bekanntschaften mit Ex-Geheimdienstlern, klingt alles wild, aber doch irgendwie auch sehr nach Möchtegern James Bond. Aber Leute damit zu beauftragen, Zielpersonen für den Kreml auszuspähen, mit dem Ziel, sie womöglich sogar umzubringen, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Nummer.
Marsalek wäre damit nicht nur ein Trickser und Aufschneider, sondern skrupellos, womöglich bereit, über Leichen zu gehen. Und was Marsalek sonst noch alles an Jobs für den Kreml erledigt, das können wir ja nicht wissen.
Wenn man sich so ein bisschen in ihn hineinversetzt, dass er immer oben mitspielen will, dass er besessen war von der Welt der Spionage, das haben uns mehrere Leute erzählt, dass der nach einem Job sagt, das war's jetzt, das halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich, aber wir können nicht sagen, was er da jetzt alles genau treibt inzwischen.
Der Prozess gegen die bulgarischen Angeklagten soll Ende dieses Jahres beginnen. Marsalek selbst ist nicht angeklagt, er ist ja auch verschwunden.
Er taucht aber in Gerichtsdokumenten auf als Coordinator, Organizer.
Und er wird weiterhin mit internationalem Haftbefehl gesucht.
Aber Wo ist Jan Marszalek jetzt? Was treibt er? Versteckt er sich in Moskau oder reist er womöglich sogar weiter durch die Welt?
Ist so ein bisschen das Yeti-Syndrom. Es gibt immer wieder mal Sichtungen, sei es in einem sehr, sehr edlen Club in Dubai, sei es eine anonyme Mail, die ich kriege, dass er angeblich in Thailand sei. Dann reden wieder manche Leute über Indien und dem widersprechen aber Vertraute und sagen, nee, der Jan, der mag überhaupt kein indisches Essen. Das kann überhaupt nicht sein.
Es gibt ja einen Mann, der ist nie weit weg, wenn es um Jan Marszalek geht. Sein guter alter russischer Freund Stanislav Petlinski, alias Stas. Und während der Recherche bekommt unser Kollege Fidelius Schmidt Wind davon, dass der umtriebige Russe auch immer mal wieder in Dubai anzutreffen sei.
Ja, also wir hatten dann einen Tipp bekommen, dass Stas sich dort in einem Fünf-Sterne-Ressort regelmäßig aufhalten soll und dort seinem Geschäft nachgehen soll, sich besprechen. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt versuchen wir uns unser Glück einfach und hatten natürlich dann schon ein bisschen Sorgen, weil es ist jetzt so, dass Dubai nicht unbedingt ein Land ist, das für seine Pressefreundlichkeit bekannt ist. Dann gibt es da sehr, sehr viele Russen. Wir hatten auch die Befürchtung, wer weiß, hat das da Sicherheitspersonal, das uns dann irgendwie nachstellen könnte.
Trotz ihrer Befürchtungen machen sich unsere Kollegen Fidelius Schmidt und Roman Leberger Mitte Februar dieses Jahres also auf nach Dubai.
Fidelius, wo sind wir gerade?
Puh, kurz nach eins nachts, endlich da. Wir sind in Dubai. Und obwohl es so spät ist, ist noch richtig was los auf den Straßen. Die ganze Stadt ist hell erleuchtet, überall Autos unterwegs. Diese riesen Autobahn hier ist schon interessant.
Aus wie Disneyland ein bisschen. Ja. Wir sind hier, weil wir uns morgen, beziehungsweise wir haben einen Tipp bekommen, dass Stanislav Petlinski morgen hier einen Termin hat in einem Hotel.
Wenn es tatsächlich stimmt, ne? Also der Tipp ist gut.
Ja.
Aber letztlich weiß man es halt nie.
Am nächsten Tag machen sich die beiden auf den Weg in das Luxushotel am Strand. Das Restaurant liegt auf der Terrasse. Zwischen Palmen und Pools werden Champagner und Kaviar serviert. Im Hintergrund schimmert der Persische Golf.
Der Anfang war recht problemlos. Wir sind einfach zu diesem Hotel gefahren, sind da in die Lobby gegangen, haben uns einen Kaffee bestellt und haben geguckt.
Um unsere Kollegen herum sieht man junge Russinnen, die Luxuslabels tragen. Begleitet von muskelbepackten, stämmigen Männern.
Und dann ist er da aufgetaucht.
Plötzlich steht er vor ihnen. Stas. Anfang 60, drahtig und durchtrainiert. Der Mann, der mutmaßlich für russische Geheimdienste arbeitet.
Heute trägt er einen hellgrauen Nadelstreifenanzug, darunter ein eng anliegendes schwarzes T-Shirt, Sonnenbrille im Gesicht, Rolex am Arm.
So große Hände mit so Händen, wo man merkt, dass die schon gearbeitet haben.
Unsere Kollegen stellen sich vor.
Ja, er war zunächst natürlich so ein bisschen misstrauisch und sagte, wieso soll ich eigentlich mit euch reden? Und wir haben ihn dann mit einer Frage, die ihn anscheinend gefiel, abgefangen, nämlich, dass er mal über seinen Freund Jan reden kann und was das für eine Person ist.
Über seinen alten Freund Jan redet Petlinski offenbar gerne. Zumindest lächelt er und erzählt dann von der ersten Begegnung mit Jan Marszalek. Damals auf der Bootsparty 2014 in Südfrankreich, als er sich auf den ersten Blick, naja, fast in Jan Marszalek verliebt habe.
Das war interessant zu sehen, dass ein Mann, der in einem so harten Geschäft ist, auf einmal das Herz aufgeht, wenn er von jemandem redet. Er sagt also, Jan, das sei einfach so ein toller Kerl und er würde die Dinge immer ganz, ganz groß denken. Und er benutzte auf Englisch den Begriff A Beautiful Mind.
A Beautiful Mind, das war ja Anfang der 2000er Jahre auch ein Kinofilm. Deutscher Titel, Genie und Wahnsinn. Passt ganz gut zu Jan Marszalek.
Nur menschliche Beziehungen, die seien nicht ganz Marszaleks Stärke, sagt Stas. Ihm würde es an Empathie fehlen. Aber davon abgesehen hat er nur warme Worte für seinen alten Freund. Und er interessiert sich offenbar dafür, welche Informationen unsere Kollegen über ihn haben.
Deswegen ist er auch so ein bisschen länger im Gespräch als diese 15 Sekunden, die er sich offenbar vorgenommen hatte, geblieben. Weil ihn das interessiert hat. Was wissen die? Aber wir konnten den überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Das war dem so ein bisschen egal. Es standen dann immer wieder Leute rum oder saßen da rum, von denen man merkte, dass die mit ihm reden wollten.
Trotzdem beantwortet Petlinski unseren Kollegen einige ihrer Fragen. Er bestätigt, dass er mit Marszalek und dem Wagner-Kommandeur in Syrien war. Der Trip sei ein Traum von Jan gewesen, den er ihm erfüllt hätte, sagt er.
Unsere Kollegen wollen von ihm wissen, ob Jan Marschalek für russische Nachrichtendienste arbeitet.
Nein, behauptet Stas. Aber Marschalek sei besessen von der Spionagewelt gewesen. Und ja, er habe Marschalek vielen Leuten in Russland vorgestellt. Darunter hohen Entscheidungsträgern, wie er sagt. Auch im russischen Parlament.
Ist Petlinski selbst derzeit beim russischen Nachrichtendienst GRU?
Dafür gäbe es keine Belege. Er selbst sei Sicherheitsberater, sagt Stas. Nur um etwas später von Treffen mit Wladimir Putin zu erzählen.
Dann fragen unsere Kollegen nach Marschaleks Flucht, nach dem Pass des Priesters, nach dem Spionagering, den Marschalek mutmaßlich angeleitet hat.
Darüber redet Stas offenbar nicht so gern. Er will das Gespräch beenden.
Ob er noch im Kontakt mit Marschalek steht, wollen unsere Kollegen noch wissen.
Stas behauptet, man habe sich aus den Augen verloren, so mit Covid und so, und hätte dann unterschiedliche Interessen gehabt. Ich glaube, er lügt.
Unser Kollege Fidelius Schmid glaubt, dass Stas vermutlich weiß, wo sich Jan Marschalek befindet, dass die beiden bis heute im Kontakt stehen. Aber verraten will er das natürlich nicht.
Während unsere Kollegen mit Stas noch auf der Terrasse sitzen und sprechen, passiert etwas Unerwartetes. Im Internet verbreitet sich an diesem Tag plötzlich die Nachricht, dass Alexei Nawalny im Gefängnis ums Leben gekommen ist. Also der Oppositionspolitiker, der in der Vergangenheit ja schon mal von russischen Agenten vergiftet wurde.
Unseren Kollegen ist plötzlich mulmig zumute. Immerhin sitzen sie hier mit einem Mann, der selbst aus der Schattenwelt des russischen Sicherheitsapparats kommt.
Und als wir dann weg waren, haben wir gesagt, was war das denn? Und haben natürlich auch überlegt, wie sicher sind wir denn jetzt eigentlich?
Aber es passiert zum Glück nichts. Sie landen wohlbehalten wieder in Berlin.
Und Jan Marschalek? Unsere Kollegen haben immerhin den Mann getroffen, der ihm so nahestehen dürfte wie kaum ein anderer. Der ihn mutmaßlich an russische Geheimdienste übermittelt und ihm bei der Flucht geholfen hat. Dessen Wohnung er in Moskau offenbar nutzt.
Aber Jan Marschalek selbst bleibt ein Phantom.
Es gibt so Kategorien, wo man sagt, das ist so verrückt, das kann man nicht erfinden. Aber bei all dem, was man über Jan Marschalek hört, da kann man manchmal denken, das ist so verrückt, das muss erfunden sein.
Ein Schulabbrecher, der es zum Vorstandsmitglied eines börsennotierten Finanzkonzerns schafft. Ein mutmaßlicher Strippenzieher in einem der größten deutschen Wirtschaftsskandale. Und jetzt auch noch ein Mann, der über Jahre für Moskau spionierte. Der sich wohl eine Söldnerfirma in Libyen besorgte, Geheiminformationen aus dem österreichischen Verfassungsschutz anzapfte, die Identität eines orthodoxen Priesters kaperte und einen Spionagering in London anleitete.
Je mehr Details über das unglaubliche Leben des Jan Marschalek ans Licht kommen, desto mehr Fragen tun sich auch wieder auf. Wie kann es sein, dass die deutschen Behörden von seinen Verbindungen zu russischen Geheimdiensten über all die Jahre nichts mitbekommen haben wollen? Dass sein Netzwerk in den österreichischen Verfassungsschutz so lange nicht aufgeflogen ist? Und was macht Jan Marschalek, einer der meistgesuchten Männer der Welt, heute?
Viele Fragen, auf die uns jetzt noch die Antworten fehlen. Aber wie bei so vielen umtriebigen Männern aus Österreich, über die wir hier im Podcast schon gesprochen haben, ist es wahrscheinlich auch bei Jan Marschalek nicht das letzte Mal, dass wir von ihm hören. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Und vielen Dank auch an dieser Stelle mal für die vielen netten Kommentare auf diversen Podcast-Plattformen. Das freut uns immer sehr.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 € pro Woche testen. Alle Infos dazu gibt es auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die wie immer auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Margit Ehrenhöfer, Sandra Sperber, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Und ein besonderer Dank auch an das großartige Rechercheteam von Spiegel, Standard, ZDF und The Insider unter der Leitung von Jörg Diehl. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Und ich bin Tobias Holub.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba.